England at its best. Der große Britpod.
Mit Alexander Klaus Stecher und
Klaus Behling.
Hallo und willkommen. Heute besuchen wir Hampton Court Palace für euch. Das ist ein Schloss im äußersten Südwesten Londons in Richmond-upon-Thames. Und dieses Schloss war von 1528 bis 1737 die bevorzugte Residenz der englischen und britischen Könige. Ursprünglich im Tudor-Stil erbaut, ganz lange bewohnt von Heinrich dem VIII. Hier gab es königliche Hochzeiten, Geburten, Sterbefälle. Hier spukt es und wir wollen es für euch angucken. Hampton Court Palace, gleich alles dazu heute bei uns. So, hier stehe ich jetzt vor einem der geschichtsträchtigsten Orte Englands, Hampton Court Palace. Die roten Backsteinmauern leuchten jetzt in der Mittagssonne und über dem Tor prangt ja immer noch das königliche Wappen Heinrichs des VIII. Das ist wirklich ein Ort, an dem Macht, Liebe und Tragödie so dicht beieinander lagen wie kaum sonst in Europa.
Und das alles nur, weil ein Kardinal zu viel gebaut und ein König zu viel geheiratet hat?
Ja, lieber Klaus, ganz genau. Denn bevor Hampton Court zu Heinrichs Prachtresidenz wurde, war es das Meisterwerk eines Mannes namens Thomas Wolsey. Er war Kardinal, Lordkanzler und überhaupt der Strippenzieher in der Zeit von Heinrich dem VIII. Aber 1515 begann er hier zu bauen. Größer, reicher, prächtiger als alles, was der König Heinrich der VIII. Selbst besaß. Und sowas ist ja immer gefährlich. Aber Wolsey konnte Heinrichs Scheidung von Katharina von Aragon leider nicht durchsetzen. Der Papst hat sie bekanntlich verweigert und der König beschloss dann, seine eigene Kirche zu gründen, die Church of England, die anglikanische Kirche. Und damit war Wolseys Macht vorbei. Und Heinrich nahm ihm kurzerhand den Palast einfach wieder ab. Übrigens auch andere Besitztümer, die er hatte.
Also ein königlicher Immobilienraub mit göttlicher Begründung, oder?
Tja, das kann man so treffend formuliert haben, lieber Klaus. Und damit begann dann auch Hampton Courts schillerndste Ära. Heinrich der VIII. Liebte ja prunkvolle Hallen und noch mehr liebte er bekanntlich die Frauen, die darin wandelten. 6 Ehefrauen waren es insgesamt, 6 Schicksale also und fast alle auf irgendeine Weise mit Hampton Court Palace verbunden. Hier traf er Anne Boleyn, die ihn so sehr faszinierte, dass er das ganze Königreich umformte, um sie zu heiraten. Aber als sie ihm keinen männlichen Erben geschenkt hat, ließ er sie 1536 einfach hinrichten. Und nur wenige Jahre später wandelte Catherine Howard, seine 5. Frau, durch diese Gänge, verhaftet und angeblich schreiend um ihr Leben flehend. What about this story about the ghost?
So there are things that have happened, but I haven't seen anything. It's now called the Haunted Gallery. So according to the story, when the king was alerted to the fact that she had been unfaithful to him, and she was put under house arrest here at Hampton Court Palace, the story has it that she managed to escape from her guards, ran down the palace to that gallery, which is just on the side of the Chapel Royal. She was hoping to find the king at prayer so she could ask him for mercy. The king never opened the doors, the guards caught her, and she was dragged back, and eventually she was taken to a Tower of London where she was beheaded. No one spoke of her again for about 200 years. And then people who were living in this palace in rooms just on the side of that corridor, that gallery, started to complain of these awful noises at night, a woman screaming. It was really eerie. We don't know whether they made the story up or not, because we think that they were hoping to get better rooms in the palace. But whether they made the story up or not, that is the one place in the palace where we have the most visitors come up to us and go, I don't feel well here. First aid calls, it's where we get the most first aid calls for people feeling a bit dizzy, a bit faint, a bit unwell generally. People will come to us every week. They've never been to the palace before. They don't know it. And they come and say, something's off here. And it's always in the same gallery, yeah.
Tja, noch heute erzählen Besucher, dass man sich hier hört. Ein Schrei, ein kalter Luftzug und dann Stille. Die Haunted Gallery ist wohl eine der berühmtesten Spukorte Englands.
Wenn Heinrich geahnt hätte, dass seine Damen noch Jahrhunderte später durch die Flure spuken, hätte er vielleicht doch etwas sanfter regiert.
Oder er hätte ihnen einfach verboten, zurückzukommen. Wer in Hampton Court lebte, befand sich im Zentrum der Macht und der Küche. Denn die hier beschäftigten über 200 Köche mussten täglich mehr als 1600 Mahlzeiten zubereiten. Allein die Bäckerei verbrauchte 4000 Brote pro Tag. Und in den Weinkellern lagerten bis zu 300 Fässer Wein und Ale.
Ein Königreich für einen Magen, kann man da nur sagen.
Oder vielleicht sogar zwei, denn Heinrich VIII. War berüchtigt für seine Festgelage. Ganze Nächte lang wurde gespeist, getanzt und musiziert. Die Great Hall war Bühne und Thronsaal zugleich mit Wandteppichen aus Brüssel, geschnitztem Eichenholz und einem Dachgewölbe, das man auch heute ehrfürchtig bestaunen kann. Aber Heinrich VIII. War ja nicht nur Genießer, er war auch Sportler und begeisterter Tennisspieler. Hampton Court beherbergt noch heute einen der ältesten Royal Tennis Courts der Welt. Er baut um 1530, das muss ich mal vorstellen.
Also lange bevor Wimbledon erfunden war?
Tja, genau. Und Heinrich war wohl einer der Ersten, die beim Tennisspiel so laut fluchten, dass man es bis in die Kapelle gehört hat. Und jetzt gucken wir mal für euch die große Küche an mit ihren 600 Mitarbeitern, die wir im Schnitt 1200 Gäste arbeiten mussten. Das sieht mehr als beeindruckend aus. Hier in der Siederei, im Boiling House, wurden jeden Tag hunderte von Fleischstücken in einem einzigen Topf gekocht. Und das hat natürlich die Zubereitung beschleunigt, denn anschließend wurde das Fleisch gebraten, was gut für den Geschmack war. Verschiedene Fleischsorten, wie zum Beispiel Rind oder Hammel, wurden besonders oft verwendet. Und besonders edle Fleischsorten wurden natürlich der Tafel des Monarchen vorbehalten. Der Lohn des Personals wurde übrigens mit zugehackten Fleischstücken aufbereitet, die dann wieder mit nach Hause nehmen durfte zu seiner sonstigen Gage, die er dafür bekam. Das war eigentlich schon eine hübsche Sondervergütung für alle, die in den Küchen gearbeitet haben. Jetzt kommen wir zu einer riesigen Feuerstelle, die man hier sehen kann. Das ist ungefähr 10 bis 20 Mal so groß wie ein normaler Kamin. Und da gibt es gusseiserne Ständer, in die man Stangen hängen konnte, an denen das Fleisch sozusagen gedreht wurde, bis es durch war.
Oh, what a cozy, wonderful fireplace here.
That's good, yeah.
You spend your time here all the time?
No, no, no. I'm part of the same team, people who wear the red coats. So a few of us have been trained to look after the fire and make it and so forth. So once a week I'm usually here.
We are not a tour guide or something like that.
Not a tour guide, no. But our role is to also share the history of the palace with others at Fig. The in-laws questions about the palace would be happy to help.
Oh, that would be great, yes. This kitchen, how many people lived here and worked here?
So it worked 200.
200 people for one fee?
In the kitchens only. So, and only one woman. When the king was here, because Hampton Court Palace was a pleasure palace, it was a place where he came for holidays, great events, birthdays, sports, and so forth. It could really depend on the time of year how many people would eat with him. But in terms of number of servants, you look at anywhere in 400 people. If he came for Christmas, he could easily have 1,000 people with him at the time.
Nach Heinrichs des 8. Tod im Jahr 1547 ging Hampton Court übrigens an seinen Sohn Edward den 6., dann mal kurz an Mary Tudor und schließlich auch an Elisabeth die Erste, die unverheiratete Königin, wie sie so gerne hieß. Sie nutzte den Palast allerdings nur selten, denn die kalten Mauern erinnerten sie auch zu sehr an ihren Vater. Aber es war unter Elisabeth, dass England seine größte maritime Blüte erlebte und Hampton Court wurde die Bühne von royalen Empfängen. Dann, ein Jahrhundert später, wurde Hampton Court erneut zum Schauplatz eines historischen Dramas, nämlich König Charles I., der den Anspruch der absoluten Monarchie verteidigen wollte, wurde während des Bürgerkriegs hier in Hampton Court festgehalten. Man sagt, er habe noch am Tag vor seiner Hinrichtung im Jahr 1649 Tennis gespielt, eben auf demselben Platz, den Heinrich VIII. Einst erbauen ließ.
Ein König, der dem Tod ins Auge blickt und lieber spielt als flieht. Das ist ja fast britisch-stoisch.
Tja, und danach, England wurde ja zur Republik unter Oliver Cromwell. Aber die Mauern von Hampton Court blieben stehen und sind heute noch Zeugen eines Königtums im Wandel. Und als William III. Dann schließlich hier regierte, mit Queen Mary II. Und 1689 den Thron bestieg, wollten sie den alten Tudor-Palast einfach modernisieren. Sie beauftragten niemand Geringeren als Sir Christopher Wren, den Architekten übrigens auch von der St. Paul's Cathedral. Und Wren entwarf prächtige barocke Flügel, marmorne Treppenhäuser, symmetrische Gärten, alles im französischen Stil.
Mit anderen Worten, Tudor trifft Versailles.
Tja, ganz genau. Ein königlicher Stilbruch, könnte man auch sagen. Aber Wren konnte sein Werk leider nie vollenden. König William starb, seine Frau Mary auch. Und Queen Anne, die darauf folgte, die hatte ganz andere Pläne. Und das Ergebnis war ein halber Palast, halb Tudor, halb Barock. Ein architektonisches Zwiegespräch, also über Englands Identität. Im Jahr 1986 zerstörte übrigens ein Großbrand ganz große Teile der königlichen Gemächer. Das Dach der Königskammern stürzte sogar ein. Aber in mühevoller Kleinarbeit wurde alles wieder rekonstruiert und restauriert mit originalgetreuen Materialien und Techniken der damaligen Zeit. Und heute sieht man eigentlich kaum, was da einst verbrannt ist. Und das Ganze hier ist ein Sinnbild dafür, dass Hampton Court, wie Englands Monarchie selbst übrigens, immer wieder aus der Asche auferstehen konnte. Heute besuchen jährlich über 1 Million Menschen Hampton Court. Sie kommen zur Flower Show, die hier stattfindet, zu großen Konzerten, zu Shakespeare-Aufführungen unter freiem Himmel. Und viele verirren sich dann auch ins berühmte Labyrinth des Gartens, das William III. Um 1700 anlegen ließ. Und das ist heute noch ein Symbol für die verschlungenen Pfade der Geschichte. Tja, den könnte man durchaus finden. Oder Anne Boleyn in der Haunted Gallery. Catherine Howard in der Kapelle oder den Tennisspieler König Charles I. vor seiner Hinrichtung im Hof. Na, vielleicht ist ja Hampton Court deshalb so faszinierend, weil sich hier Geschichte, Mythos und Gegenwart überlagern, wie Licht auf altem Glas. Und wenn man hier durch die Hallen von Hampton Court geht, dann hört man sie, die Echos der Macht. Hier wurde geliebt, gefürchtet, betrogen und verloren. Und doch bleibt der Palast mehr als ein Museum. Er ist ein Spiegel britischer Identität, sehr widersprüchlich, prachtvoll, unvergänglich.
Oder wie Heinrich VIII. Vielleicht gesagt hätte, was bleibt, ist der Wille des Königs.
Tja, und was bleibt, ist Geschichte.
Herzlichen Dank fürs Zuhören und wenn es euch gefallen hat, gebt uns gerne ein paar schöne Bewertungssterne oder schreibt ein Review zu unserem Britpod. Und wenn ihr Anregungen, Ideen oder irgendwelche Themenvorschläge habt, schreibt uns auch gerne eine WhatsApp unter der Nummer 08152 989 770. Könnt ihr auch gleich nochmal im Begleittext unseres Podcasts nachlesen. Am besten speichert ihr diese Nummer wie einen neuen Kontakt, zum Beispiel unter dem Namen Britpod, ab und schon könnt ihr mit uns kommunizieren. Herzlichen Dank und bis zur nächsten Ausgabe von England at its Best, der große Britpod.